Als wir im Sommer im Urlaub waren, habe ich mich jedes Mal, praktisch jeden Abend, auf den neuen Morgen gefreut, auf das Kaffee trinken. Nicht nur, weil es da guten Kaffee gab, sondern weil ich meine schöne neue Abenteuertasse hatte. Die hat mir jemand zum Geburtstag geschenkt und ich bin total glücklich. Ich mag solche Emaille-Tassen, finde die einfach nur cool. Und wie gesagt, die war neu und schön, aber nicht lange. Ich weiß nicht, ich glaube, es war beim dritten Campingplatz, wo wir gewesen sind, da stand sie dann auf dem Tisch, nachdem der Kaffee schon raus war und plötzlich lag sie auf dem Fußboden, der voller Steine war und ich dachte mir schon, Mist, Emaille halt. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Emaille-Schüssel hattest, wenn die mit Steinen in Kontakt kommt, ist das nicht so gut. Der Tasse hat es auch nicht so gut getan, sie hat dann ihren Schmarrn gekriegt, den ersten Platzer und meistens rostet das auch ganz schnell, ist dann nur Blech. Und ich sage nur, ich war es nicht. Es war jemand anders. Und ich hatte erstmal so, oh, meine neue Tasse, meine schöne neue Tasse, kaputt. Und ich war so ein bisschen zornig und habe das auch rausgelassen und dachte mir, Mist, die kannst du nicht reparieren. Könntest du eigentlich nur wegschmeißen, weil wie gesagt, irgendwann rostet sie und es wird dann eklig, aber eigentlich ist es so schön zum Wegschmeißen. Irgendwann hatte ich mich wieder beruhigt, habe dann trotzdem weiter Kaffee draus getrunken und genieße es immer noch, dass ich diese schöne Abenteuertasse habe. Aber bestimmt hast du das auch schon erlebt. Du hast irgendwas, was dir richtig gut gefällt und wo du glücklich darüber bist und irgendjemand kommt und macht es kaputt. Also vielleicht nicht ganz kaputt, so ein bisschen kaputt, aber irgendwie so, dass es nicht mehr so schön ist, wie es vorher war. Und du ärgerst dich und bist vielleicht voller Zorn. Meistens sind es ja die anderen, die das machen, die Kinder oder die Partner oder wer auch immer. Aber es ist kaputt. Dinge gehen kaputt. Dinge, die dir am Herzen liegen, gehen kaputt. Und das Verrückte ist, und darum geht es mir heute, Gott passiert das ständig. Gott passiert das ständig, dass Dinge, die ihm am Herzen liegen, kaputt gehen. Ihr seid damit konfrontiert, habt das vielleicht schon gesehen, vielleicht erkennt das hier vorne auch. Ständig gehen Dinge kaputt. Gottes Meere werden von uns Menschen mit Plastikmüll verdreckt oder durch Abwässer oder durch Öle verunreinigt. Seine Meerestiere, die er geschaffen hat, gehen kaputt. Am Land ist es so, dass auch Tiere und Pflanzenarten kaputt gehen, nicht nur weil ein Blitz den Wald anfackelt, sondern weil Menschen Wälder abfackeln und das im großen Stil und das dann auch unkontrolliert wird. Oder weil wir einfach Chemie in die Umwelt kippen, unsere Biokreisläufe zerstören, Arten aussterben, etwas geht kaputt. Es betrifft aber auch Gottes Ebenbilder, uns Menschen. Menschen sterben. Nicht nur einfach, weil sie alt sind und die Zeit dieser Welt zu Ende geht, sondern sie sterben, weil sie in Bangladesch oder in Pakistan in Fabriken für uns tolle Hosen nähen und die Fabriken aber nicht so gebaut sind, wie sie sein sollten und einfach zusammenfallen oder weil der Brandschutz nicht so ist, wie er sein sollte und einfach das Ding abfackelt. Menschen sterben. Kinder büßen einen Großteil ihrer Lebenserwartung ein, weil sie einfach zu früh anfangen mit Arbeiten oder weil sie so arbeiten, wie niemand arbeiten sollte. Sie stehen in Chemielauge und gerben Leder, damit wir schöne Schuhe haben oder sie holen aus der Erde Kobalt, damit wir unsere Handys benutzen können, weil das da drin verbaut wird. Etwas ist kaputt. Ständig gehen Dinge kaputt in Gottes Schöpfung. Der Menschenhandel boomt wie noch nie zuvor. Es gab noch nie weltweit so viele Sklaven, wie es heute gab. Es gibt Gewalt in Familien, es gibt Verrat unter Freunden, es gibt einfach Unterernährung, Babys sterben, viele Babys sterben. Frauen werden sexuell belästigt, Menschen töten im Namen der Religion. Gottes Schöpfung wird vergiftet. Treueschwüre werden gebrochen, rassistisches Unrecht schwelt überall. Viele Menschen leiden und sterben, viele sterben zu früh. Etwas ist kaputt. Gottes gute Schöpfung ist nicht mehr gut. Die Schöpfung seufzt, steht oben drüber. Etwas ist kaputt. Und welche Hoffnung haben wir als Menschen? Welche Hoffnung hast du? Ich hatte die Hoffnung, dass ich dieses Ding noch weiter benutzen kann. Aber was ist mit der Schöpfung? Lässt sie sich reparieren? Wir versuchen das ja an vielen Stellen, dass wir versuchen, aus dem Plastikmüll, der in dem Meer schwimmt, was Gutes draus zu machen oder den irgendwie wieder rauszubekommen. Wir versuchen auch das andere, dass wir einfach sagen, na gut, irgendwann ist es ja sowieso vorbei, dann suchen wir uns einfach den nächsten Planeten, mit dem wir dann besser umgehen. Ne? Und was macht Gott? Was macht Gott mit seinem großen Projekt Schöpfung, mit seinen Geschöpfen? Was macht er? Reparieren? Wegwerfen? Weder noch. Gott repariert nicht, Gott wirft nicht weg, Gott macht neu. Das ist sein großer Plan und den hat er immer wieder auch seinen Leuten übermittelt. Der Prophet Jesaja sagte 700 vor Christus bereits, oder lässt durch, also Gott spricht durch Jesaja, sagt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Kein Mensch wird noch an das Vergangene denken. Niemand wird es sich zu Herzen nehmen. Neue Himmel und neue Erde. Gott wird alles neu machen. Und das ist auch die größte Hoffnung, die uns als Christen trägt. Nicht, dass wir irgendwann das schaffen werden, diese Welt wieder so herzustellen, die paradiesischen Dinge oder Urzustände herzustellen, die einmal gewesen sind, das ist nicht die größte Hoffnung. Also zumindest nicht, wenn ich an die Bibel das glaube, was da drin steht, dann wird uns das nicht gelingen, einfach weil wir so sind, wie wir sind. Auch nicht, dass wir die Welt verlassen und eine neue Welt aufbauen. Das ist nicht meine größte Hoffnung. Ich bin bei Paulus, wenn der in Römer 8, 18 schreibt, und wenn du eine Bibel mit hast, mache ich dir Mut. Ich werde heute ganz viel aus dem 8. Kapitel vom Römerbrief lesen. Paulus sagt, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Die Gott uns einmal schenken wird. Paulus sagt, Gott wird alles neu machen. Gott wird alles neu machen. Und wenn er alles neu macht, dann wird auch die Schöpfung wieder ihre ursprüngliche Bestimmung erhalten. Er wird sie wieder dort hineinbringen. Vers 19. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Und das, was Paulus hier macht, ist, dass er sagt, die Geschichte der Schöpfung, also alles, was geschaffen ist, ist ganz eng verknüpft mit unserer Geschichte, mit seinen Geschöpfen, mit der Geschichte des Menschen. Er schreibt in Vers 20, ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Gott hat es so bestimmt? Ja. Paulus erinnert an Gottes Strafe in 1. Mose 3, Vers 17, wo es heißt, deinetwegen, also wegen Adam, wegen dem Menschen, deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Als Adam und Eva zuließen, dass das Böse im Paradies und in ihren Herzen Raum einnehmen durfte, hatte das Folgen. Wenn wir zulassen, dass das Böse in unserem Herzen Raum einnehmen darf, hat das immer Folgen. Damals hat es weltweite Folgen. Gott hatte sie zum Herrscher der Schöpfung gemacht. Er hat gesagt, hier, all das gebe ich euch. Ihr seid die Könige, ihr seid meine Ebenbilder, ihr dürft darüber herrschen. Und weil sie über alles gesetzt waren, hatte es auch Folgen, als sie sich entschlossen, gottlos zu leben. Aus der Krone der Schöpfung wurde der Fluch der Schöpfung. Aber Gott wird alle Geschöpfe neu machen. Er hat ihnen die Hoffnung gegeben, da geht es um die Schöpfung, er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes, da geht es um uns, einmal von dem Tod und der Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Das schreibt Paulus vor 2000 Jahren, da hat die Schöpfung schon gelitten und gestöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Kannst du dir vorstellen, wie es heute aussieht? Der Punkt ist, damit die Schöpfung in Ordnung kommen kann, muss zuerst der Mensch in Ordnung kommen. Das ist der Gedankengang, den Paulus hier verfolgt. Das, was er rüberbringen möchte. Damit die Schöpfung in Ordnung kommen kann, muss zuerst der Mensch in Ordnung kommen. Und genau das ist, wonach Paulus sich sehnt und worauf er seine Hoffnung setzt, dass alles in Ordnung kommt und dass der Mensch in Ordnung kommt, weil er merkt, hey, die Menschen sind selber nicht so, wie sie sein sollen. Vers 23, aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, wir seufzen in unserem Inneren, denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unser Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Als ich 20 war, hätte ich gesagt, ja, kann noch eine Weile dauern. Aber mittlerweile denke ich mir auch, hey, das wäre so cool, wenn mein Körper von aller Vergänglichkeit befreit wäre. Und vielleicht denkst du das auch. Und das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt oder wenn du stirbst. Dann bist du an dem gleichen Punkt. Dann werden alle Toten auferstehen, weil du dann in der Ewigkeit bist und nicht mehr in der Zeit, sondern in der Ewigkeit. Dann werden alle Toten auferstehen und Gott wird seinen Söhnen und Töchtern, also auch dir und mir, alle Unvollkommenheit abnehmen. Die Schöpfung wird erneuert, die Schöpfung blüht auf und dann sehen wir den neuen Himmel und die neue Erde. Eine Welt ohne Leid, ohne Tränen und ohne Tod. Eine Welt, in der Gott im Mittelpunkt steht. Und Paulus sagt, hey, Darauf können wir noch nur hoffen. Darauf können wir nur warten. Obwohl wir schon gerettet sind, das sagt Jesus ja, wer glaubt und getauft ist, der ist gerettet. Aber wir können darauf nur hoffen. Hoffen bedeutet, dass wir es noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich, dass es sich auch erfüllt. Jetzt gucken, wo ich hier bin, dass es sich auch erfüllt. Vers 25. Da fehlt was. Fehlt euch eine Folie. Aber zumindest Vers 25. Wir hoffen auf etwas, was wir noch nicht sehen können und warten, dass es sich erfüllt. Ich weiß nicht, ob du dich danach sehnst. Manchmal danach sehnst, wenn du früh aufstehst und merkst, Knie, Schulter. Oder wenn du einfach an die denkst, die du nicht mehr hast. Und dich danach, die vielleicht schon aus dem Leben gegangen sind, an deine Eltern oder an Freunde, die nicht mehr leben. Wo du denkst, ja, ich sehne mich danach, dass hier endlich Schluss ist. Dass ich in den Himmel komme, dass alles neu ist. Dass ich neu bin, dass die Schöpfung neu ist. Dass Jesus bald kommt. Und ich glaube, dass solche Texte wie Römer 8 uns helfen, uns an diese Hoffnung, an diese Perspektive zu erinnern und zu sagen, ja, diese Welt ist nicht alles. Und diese ganzen Utopien, die Menschen haben, von wegen auf einem neuen Planeten und die Schöpfung wieder in Ordnung kriegen, ja, das ist gut, aber das ist nicht alles. Wir haben mehr. Wir haben die Hoffnung auf Herrlichkeit, schreibt Paulus. Diese Hoffnung auf Neues, auf Neuschöpfung durch Gott. Und manchmal brauchen wir das bei all dem, was uns vielleicht auch passiert im Leben, wo, wie gesagt, Dinge nicht mehr funktionieren, so wie sie früher waren, oder wo wir Leid erleben, dass wir diese Hoffnung neu ins Herz kriegen, neu in den Kopf kriegen und sagen, ja, wir haben dort eine ewige Perspektive und die ist richtig, richtig gut. Und manchmal hilft vielleicht so eine Geschichte in der Bibel nicht und du liest das und denkst, ja, der Paulus, der hat gut reden, aber es trifft nicht dein Herz. Dann hilft dir vielleicht das, was jetzt nächste Woche in Leipzig ist. Da ist ein Vortrag von einem Todd, ich sag mal Bobo heißt der, wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen, Englisch. Und er hat einen Sohn und der heißt Colton. Und dieser Colton, der hat eine Notoperation und er beschreibt praktisch danach, also ist er irgendwie nach dieser Operation, beschreibt er seinen Eltern, was er erlebt hat, als er da unter Messer liegt. Er beschreibt, wie er den Arzt beobachtet hat, der an seinem Körper rummacht, wie er seine Mutter beobachtet hat, die im Wartezimmer sitzt, wie er seinen Vater sieht, der Gott anschreit, dass er seinen Sohn nicht sterben lassen soll und erzählt, wie er selber, dieser Colton erzählt, wie er im Himmel ist, wie er praktisch seinem Großvater begegnet, der eigentlich gestorben ist, bevor er gelebt hat. Und er beschreibt, wie er seiner Schwester begegnet, die bei einer Fehlgeburt starb, noch bevor ihm irgendjemand etwas davon erzählt hat, dass es überhaupt diese Schwester gibt. Und bei solchen Geschichten, dann läuft es dir vielleicht kalt den Rücken runter und du merkst, ja, da ist was. Da ist das, was, wonach sich alle Menschen sehnen, dass da eine Welt ist nach unserer Welt, über unserer Welt, die ist da. Und es wird dir neu bewusst, Herrlichkeit, Gottes Welt ist da. Und manchmal brauchen wir das einfach, um aus dem Staub hochzugucken, aus dem Alltag rauszugucken und zu sagen, wir haben diese Hoffnung. Aber Gott gibt dir nicht nur diese Hoffnung auf den Himmel, sondern er gibt dir mehr. Paulus schreibt weiter, jetzt kommen wir zu Vers 26. Dabei, das Gelbe, hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unser Herzen durch und durch kennt, der weiß, was der Geist für uns betet, denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Also bei all diesem Hoffen und bei diesem Warten darauf, dass Gottes Herrlichkeit kommt, hilft uns der Heilige Geist. Er ist unser Beistand. Er ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Er ist ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit. Er ist ein Vorgeschmack auf dieses Leben mit Gott. Und er hilft uns, mit Gott im Gespräch zu bleiben. Auch dann, wenn dir die Worte fehlen. Er seufzt zu Gott und bittet für uns, schreibt Paulus. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass der Heilige Geist für dich betet. Dass eine Person der Dreieinigkeit für dich betet und für dich eintritt, auch wenn du nicht beten kannst. Einfach weil du zu ihm gehörst, einfach weil du Gottes Kind bist. Und der Heilige Geist hilft dir auch so zu leben, wie Gott es will. Und er hilft dir, er gibt dir Weisheit für deine Entscheidungen im Alltag, damit du das Gute und das Richtige tun kannst. Er macht dich zu Gottes Kind. Paulus schreibt weiter, Römer 8, ein Stückchen vorher, Vers 15, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, der führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchter gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater, Papa, lieber Papa. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Papa, lieber Papa, hast du diese Gewissheit? Hast du dieses Papa, lieber Papa, der dich irgendwann in seine Herrlichkeit einlädt, aufnimmt? Mir fehlt manchmal diese Gewissheit. Mir fehlt manchmal diese Gewissheit. Da ist es so wie so eine Decke. Da denke ich, was ist denn los, Gott? Ich fühle dich gar nicht, ich sehe dich gar nicht. Ich bin so in dieser Welt gefangen. Aber dann hänge ich mich an das, was Jesus gesagt hat, der gesagt hat, wenn ihr den Vater bittet, dann tut er nichts Liebes, als euch den Heiligen Geist zu geben. Also bitte ich und dann merke ich, wie sich was verändert in meinem Herzen und in meinem Denken und dann merke ich, hey, jetzt habe ich wieder diesen Draht. Jetzt bin ich wieder online. Jetzt stimmt die Verbindung wieder. Und dann wird mein Herz ruhig. Und dann habe ich wieder diese neue Perspektive, diesen Weitblick. Und dann kann ich wieder mutig Jesus nachfolgen. Also wir haben die Hoffnung auf das ewige Leben im Himmel und wir haben den Heiligen Geist und beides ist wunderbar. Du hast einen ewigen Beistand bei dir. Was gibt es Besseres? Du hast eine Perspektive auf ein Leben danach. Das ist wie wenn du jetzt schon weißt, nach deinem Job kriegst du eine Rente von, was weiß ich, 20.000 Euro im Monat. Es ist noch eine Perspektive. Ja, und so ein Ewigkeitsleben ist viel, viel besser als so eine Rente. Das ist eine Perspektive. Aber vielleicht fragst du dich trotzdem, wozu das alles? Wozu das Ganze? Wenn Gott doch alles neu machen will und alles neu machen wird, warum macht er es nicht jetzt? Wieso wartet der Kerl so lange? Wieso wartet mein Papa so lange, bis der mich hier rausholt? Bis der all das neu macht, was nicht funktioniert. Und es funktioniert ja so vieles nicht. Wozu wartet er, wenn die Schöpfung seufzt? Und nochmal diese Folie von Anfang. Worauf wartet Gott? Bei all diesen Gemeinheiten, bei all diesen Grausamkeiten, bei all diesen Kriegen, die es überall gibt. Warum lässt er das Böse gewähren? Wäre doch gut, wenn Gott uns aus diesem Jammertal herausholen würde. Beam me up, Scotty. Lass mich nach dort oben. Lass mich zu dir, Gott. Wäre doch gut, oder? Ja, Jesus hat einen anderen Plan. Und er beschreibt diesen Plan in dem berühmten Gebet in Matthäus 6, Vers 10. Da heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jesus lädt uns ein zu beten, lass dort oben nach hier unten kommen. Lass dort oben nach hier unten kommen. Lass die Dinge hier unten so laufen, wie sie bei dir laufen, Gott. Und wie läuft es im Himmel? Wie läuft es bei Gott? Der Himmel ist voll von Gottes grenzenloser, ewiger, sich selbst verschenkender Liebe. Und alles, was im Himmel geschieht, darüber freut sich Gott, weil es seinem Wesen entspricht, weil es seiner guten Natur, seiner Barmherzigkeit entspricht. Die Menschen hören auf Gott, sie tun das Gute und das Richtige. Sie sind befreit von ihrem Gier, von ihrem Stolz und von diesem Drang, sich über andere erheben zu müssen, sich im Vordergrund spielen zu müssen, besser zu sein als andere. Die Menschen sind befreit und erlöst von ihrer inneren Zerrissenheit, von der Sünde. Im Reich Gottes lieben die Menschen den Vater und sie dienen ihm gerne. Das macht ihnen überhaupt keine Not, das zu tun, was Gott von ihnen möchte. Die Großen erniedrigen sich und werden klein wie die Kinder und auch das macht ihnen keine Not. Sie machen das gerne. Die Menschen denken und reden Gutes übereinander. Einer achtet den anderen höher als sich selbst und niemand hat Angst. Und jede Begegnung, in die man kommt, egal wem man begegnet im Himmel, die tut den Menschen gut. Sie schenkt Freude. Sie baut auf. Sie ermutigt. Du triffst jemanden und danach geht es dir besser. Und du triffst den Nächsten und es geht dir noch besser. Jedes Geschöpf wird geachtet und der Vater wird ohne Ende verherrlicht und gepriesen. Das ist wahres, das ist herrliches Leben, das ist gutes Leben. Das ist das, was Jesus möchte. Und wir leben in einer Welt mit vielen Königreichen. Es gibt die großen Königreiche, die man dann auch Nationen nennt. Und es gibt die vielen, vielen kleinen Königreiche. Und es gibt eine Menge Probleme. Es gibt die Gier, die Angst, den Rassismus. Es gibt Scheidungen, es gibt Übergriffe. Bitterkeit, Gewalt, Gleichgültigkeit, es gibt Leid und es gibt den Tod. Und unsere Probleme, all diese ganzen Dinge, die lassen sich nicht mit menschlichen Mitteln lösen. Die lassen sich nicht mit menschlichen Mitteln lösen. Sie lassen sich nie durch Technik lösen, sie lassen sich nicht durch gute Bildung oder durch irgendeine Form von Religion lösen. Aber sie lassen sich lösen. Ich bin mit dem christlichen Schriftsteller Dallas Willard, der ist mittlerweile verstorben, der Meinung, es gibt kein Problem im menschlichen Leben, das die Nachfolge Jesu nicht lösen könnte. Und vielleicht lässt du das mal kurz auf dich wirken. Es gibt kein Problem im menschlichen Leben, das die Nachfolge Jesu nicht lösen könnte. Das ist jetzt genau das, was Jesus sagt, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich bin das Licht. Jesus sagt, wenn du mir hinterherläufst, wenn du versuchst, so zu leben, wie ich dich eingeladen habe, wenn du mir vertraust und darauf baust, dass ich wirklich in jeder Sekunde deines Lebens bei dir bin, dann gibt es kein Problem, das sich nicht lösen lässt. Wenn du darauf baust, dass ich es bin, dann wird dort oben nach hier unten kommen. Dann wird der Himmel in dein Herz einziehen und dann wird der Himmel durch dich in diese Welt kommen. Deswegen hat Gott noch nicht mit zwingender Macht alles neu gemacht. Deswegen gibt es diese Welt noch. Deswegen leben wir noch in dieser Welt. Gott lässt in seiner Liebe andere Reiche weiter existieren, neben seinem Reich. Das ist Liebe. Warum? Damit jeder die Möglichkeit hat, zu Gott umzukehren. Damit jeder die Möglichkeit hat, erlöst zu werden. Und aus dem gleichen Grund ist diese Welt noch ein Jammertal, weil es eben neben Gottes Reich noch die vielen kleinen anderen Reiche gibt, die großen und kleineren. Und eins davon ist mein kleines Königreich. Und vielleicht hast du auch manchmal so eine Krone auf, wo drauf steht, meins, mein Königreich, ich. Und Gott lässt das bestehen, ja, ich sehe blöd aus, ne? Und Gott denkt sich auch manchmal, hey, warum machst du dein eigenes Ding? Warum machst du dein eigenes Ding? Gott lädt uns ein, unsere Kronen vor den Thron von Jesus abzulegen. Das machen wir nicht gern, weil wir Angst haben, dass wir was verlieren, dass wir was verpassen, dass wir was nicht bekommen. Gott lädt uns ein, unsere Kronen abzulegen als Zeichen für die Hingabe, dass wir sagen, hey, Jesus, ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Leben, ich folge dir nach. Und dann sagt er, hey, Freunde, ich gebe euch eine viel bessere Krone. Die Kindschaftskrone. Die Krone der Nachfolger. Die Krone eines Lebens in der Kraft des Heiligen Geistes, eines Lebens als Erlöste, eines Lebens, was auch Erlösung in die Welt bringt, was scheibchenweise, natürlich wirst du nicht die Welt verändern, aber was scheibchenweise das dort oben nach hier unten bringt. Und ich bete und ich möchte das erleben und möchte das selber in meinem Leben erleben und bete das für diese Gemeinde, dass wir das sehen, wie scheibchenweise durch uns das dort oben nach hier unten kommt, wie scheibchenweise der Himmel auf die Erde kommt. Das ist das Gebet, Vater, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und jedes Mal, wenn du nachfolgst, wenn du das ernst nimmst, was Jesus sagt, jedes Mal, wenn du das tust, bricht Gottes Reich in all die verkorksten Königreiche dieser Welt hinein. In deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Stadt, in deinem Büro, in unserem Land. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen Geld habe und beschließe, es jemandem zu geben, der hungrig oder obdachlos ist oder arm, bricht Gottes Reich an. Jedes Mal, wenn ein Suchtkranker so sehr danach verlangt, sich auf Gottes Seite zu schlagen, dass er sein Versteckspiel aufgibt und sich die Wahrheit eingesteht und Hilfe annimmt, bricht Gottes Reich an. Jedes Mal, wenn ein Workaholic-Vater oder eine Workaholic-Mutter aufhört, die Arbeit zum Gott zu machen und Raum und Zeit für die anvertrauten Kinder bleibt, bricht Gottes Reich in dieser Welt an. Jedes Mal, wenn du Frieden stiftest, jedes Mal, wenn du auf so einer WhatsApp-Gruppe, wo ganz viel hin und her geht und du merkst, hey, das ist jetzt nicht gut, da werden Leute niedergemacht und du schreibst da was Gutes rein, bricht Gottes Reich in dieser Welt an. Jedes Mal, wenn du deine Sorgen wirklich abgibst und schlafen kannst, weil du weißt, Gott kümmert sich darum, bricht Gottes Reich in dieser Welt an. Jedes Mal, wenn du vermittelst. Wir hatten jetzt am Wochenende Fußballspiel und es ist für mich jedes Mal erstaunlich, C-Jugend, also die Kids sind 13, 14, wie Mütter, ja, Da wird ein Gegner, also der Schiedsrichter hat 3-4 Situationen nicht erkannt und es war ein farbiger Schiedsrichter und wie schnell das dann geht, von wegen der Abdul hat jetzt nicht gesehen, dass die anderen schon wieder abseits waren und die haben jetzt ein Tor geschossen und der ist doch blind und der gehört doch zur gegnerischen Mannschaft und der ist bestimmt gekauft. Und dann werden die Gegner, gibt's einen Foul und oh, das tat doch gar nicht weh, das simuliert doch bloß. Ich muss sagen, wenn das dein eigenes Kind wäre, du würdest doch hier, dein Herz würde bluten und jetzt redest du so über dieses Kind. Also zu sehen, wahrzunehmen, das ist nicht gut, wie sie reden und dann vielleicht auch einzuspringen und zu sagen, hey, warte mal ganz kurz, der Schiri, das ist echt schwer dort auf dem Spielfeld, das zu sehen, er hat keine Linienrichter. Ja, du hast ja recht, aber da steht der bloß oft, der bewegt sich ja gar nicht, der rennt ja gar nicht. Ja, also so schnell und dann zu sagen, hey, komm runter. Und dort Frieden zu stiften, zu vermitteln, das da oben nach hier unten bringen. Dazu sind wir eingeladen. Und das bedeutet Evangelium, Erneuerung, Erlösung in diese Welt zu bringen, die guten Dinge von Gottes Reich in diese Welt zu bringen. Die gute Nachricht ist nicht, dass du all diese Dinge aus deiner Kraft machen musst, dass deine To-Do-Liste noch länger wird und sagst, Mensch, jetzt war ich wieder im Gottesdienst und wir sollen ja das Gute in die Welt bringen, jetzt gucke ich mal, was ich alles ändern kann in meinem Leben. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn Jesus sagt, ihr sollt leuchten, ihr sollt das Licht dieser Welt sein, dann heißt das nicht, dass du das Licht anknipsen kannst. Die Birne leuchtet auch nicht alleine da hinten, sondern die leuchtet, weil da was durchfließt, was sich Strom nennt. Und Jesus sagt, du musst es nicht allein machen, du musst mir einfach nur Raum geben und mir vertrauen, dass ich wirklich hier bin und mir vertrauen, dass wenn du mir nachfolgst, dass es gut für dich ist. Und dann werden sich die Dinge ändern, dann wird dort oben nach hier unten kommen. Du musst die Dinge nicht alleine machen. Und Paulus beendet das nicht, aber schreibt weiter in diesem Kapitel 8. Damit möchte ich enden mit diesen 3 Versen. Er sagt, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch für seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Also das Reich Gottes bricht in dir schon an. Du hast schon Anteil. Die Frage ist, wir haben es vor uns gesungen, für mich tiefer. Willst du das? Dass es noch mehr anbricht in dir und dass es durch dich anbricht. Willst du das? Vertraust du darauf, dass Jesus an deiner Seite ist und dass er durch dich dort oben nach hier unten bringen möchte, damit die Schöpfung erneuert wird, erlöst wird, weil sie sich, also es geht um die Menschen, weil sie die Menschen zu Gott bekehren. Und das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Ich bete noch. Vater, deine gute Schöpfung seufzt. Du hast es am Anfang wunderbar gemacht. Ja, und wir waren der Meinung, die Menschen waren der Meinung, dass es noch besser ist, wenn sie es allein in die Hand nehmen. Und so leben wir bis heute, Herr. Wir denken, dass es besser ist, es alleine in die Hand zu nehmen. Und wir sehen den ganzen Zerbruch, der daraus entsteht, wenn Menschen nicht auf dich hören wollen. Wir sehen die Gewalt, wir sehen den Krieg, wir sehen die Verschmutzung, die Zerstörung. Und du sagst, hey, es geht auch anders. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir unsere Kronen, dass es bei uns losgeht, dass wir unsere Kronen immer wieder abnehmen, wo drauf steht mein Königreich, und dass wir sie ans Kreuz bringen und sagen, ja, ich will dir nachfolgen, Jesus. Ich bete, dass du uns diesen Glauben schenkst, dass es wirklich das Beste ist, dir nachzufolgen, Jesus. Ich bete, dass du uns da hilfst, die Schritte zu gehen und in deiner Gegenwart zu leben, uns das bewusst zu machen. Der Herr ist da, er ist immer bei mir, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, er ist immer bei mir und es ist das Beste für mich und für diese Welt, wenn ich auf ihn höre. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dir Raum und Platz zu machen in unseren Herzen. Und ich bete, dass du uns sehen lässt, wie wirklich das Gute in diese Welt kommt, einfach weil wir dir nachfolgen, weil wir dir vertrauen, dass dort oben nach hier unten kommt und dass du den Himmel auf die Erde bringen möchtest, dein Reich verwirklichen möchtest durch uns, durch deine Kinder, durch deine Nachfolger. Ich bete, dass du uns dafür segnest und ich bete auch, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass dein Geist bei uns ist, dass wir das nicht aus uns heraus schaffen müssen. Und ich bete, dass du uns immer wieder auch den Blick heben lässt oder dass du uns hilfst, da hochzugucken zu dir und die Perspektive zu weitest auf die Herrlichkeit, auf das, was du für uns bereithältst in der Ewigkeit, wo du dann alles neu gemacht hast. Unseren Leib, unsere Herzen, unsere Seele, aber auch diese ganze Welt. Ich danke dir für diese Perspektive und ich danke dir für dein Versprechen, Jesus, dass wir leuchten können, dass wir Salz sein können in dieser Welt durch dich, durch deine Kraft und dass dein Reich kommt. Amen.